Krader, Unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Kapitel 20, Wundenpflege, Evas Rückkehr. Etwa 10 Minuten später öffnete Ludwig vorsichtig die Augen. Das einbrechende Licht blendete ihn und er fühlte sofort eine heftige Übelkeit. Der Würgereiz und das Gefühl, sich übergeben zu müssen, setzten nahezu unerträgliche Schmerzspitzen auf das bestehende Kopfweh. Er richtete langsam seinen Oberkörper auf, atmete tief ein und aus und konnte so zumindest die Übelkeit und den Würgereiz etwas bessern. An seinem Hinterkopf tastete eine dicke und schmerzhafte Beule. Um ihn herum war alles still. Nur sein eigenes tiefes Atmen war zu hören. Seine Augen gewöhnten sich langsam an die zunächst unangenehme Helligkeit. Mit leicht zugekniffenen Lidern sah er sich in dem verdreckten Zimmer um. Die wenigen Möbel, ein Tisch und Stühle, waren umgeworfen. Gläser, Teller und Besteck lagen auf dem Boden. Er drehte mühsam seinen Kopf zur Seite, um einen gesamten Überblick über die Situation zu haben, was erneut einen stechenden Schmerz im Kopf auslöste. Etwa 2 Meter zu seiner linken Seite, nahe der Tür der schäbigen Baracke, sah er die beiden anderen Personen, mit denen er vor der Ohnmacht im Raum war. Sein Blick wanderte von den Füßen Dirlewangers nach oben. Dirlewangers Hose war hochgerutscht und zwischen den abgelaufenen Stiefeln und der Hose waren die dürren, fast nur aus Haut und Knochen bestehenden Unterschenkel zu sehen. Ludwigs Blick wanderte weiter nach oben. Neben Dirlewangers knochigen Becken waren seine Hände zu sehen. In der rechten Hand lag ein großes Messer. Weiter oben, wo Brustkorb und letztendlich der Kopf Dirlewangers zu erwarten waren, sah er den Oberkörper Bernhards quer zur Körperachse Dirlewangers liegen. Trotz der langen Wanderungen bei kargem Nahrungsangebot während der letzten Monate war Bernhards Oberkörper immer noch massig, mit deutlich erkennbaren Speckfalten oberhalb des Hosenbunds. In seinem Rücken waren mehrere Einstiche zu erkennen. Zu Ludwigs Verwunderung war kaum Blut am Hemd um die Einstichstellen sichtbar. Der Großteil von Bernhards Oberkörper lag auf Dirlewangers Brustkorb und bedeckte Kopf und Gesicht. Seine Gesichtszüge waren trotz der vielen Einstichmarken am Rücken friedlich und freundlich. Ludwig stand langsam und mühsam auf. Vorsichtig und etwas schwankend ging er ein paar Schritte zu der Kommode mit der großen Wasserkanne. Er kippte etwas Wasser in eine daneben stehende Schüssel, wusch sich das Gesicht und trank gierig ein paar Schlücke. Nach einiger Zeit stachste er zu den beiden anderen. Mit einem nassen Lappen wusch er Bernhards Gesicht. Er musste all seine verbliebene Kraft aufbringen, um den massigen Körper Bernhards zu drehen und ihn von seiner Unterlage zu lösen. Nachdem er Bernhard neben der Leiche Dirlewangers positionieren konnte, bot sich ihm ein eigenartiges Bild. War das Gesicht Bernhards friedlich, so war das von Dirlewanger erschreckend. Sein schon immer kantiges Antlitz war jetzt eine Grimasse, ähnlich einer Karikatur, mit überspitzter Darstellung der prominenten Gesichtszüge. Die Nase war spitz, die Wangenknochen grotesk vorstehend, das Kinn war weit zurückgefahren und der Mund weit klaffend mit schmalen Lippen und dahinter wenigen schmutzigen Zähnen. Am schlimmsten waren die Augen. Sie waren weit geöffnet mit im Gegensatz zur blassen Gesichtsfarbe purpurroter Bindehaut und weiten, starren Pupillen. Dieser Anblick Dirlewangers löste erneut einen heftigen Brechreiz bei Ludwig aus. Er nahm eine auf dem Boden liegende schmutzig-graue Decke und schmiss sie über Dirlewangers tote Fratze. »Du Monster! Du mieses Stück! Du Verbrecher!« schimpfte Ludwig und spuckte auf die Decke. Dann wandte er sich Bernhard zu. Bernhard war regungslos. Ludwig legte seine Hand sanft auf Bernhards Brustkorb. Er konnte keinerlei Atembewegungen feststellen. Doch er wusste, was dies bedeutete. Tief in seinem Innersten wusste er, dass sein Freund nicht tot war. Er nahm sich nur wieder mal eine Auszeit. »Du wirst nicht sterben, Bernhard«, sagte er. »Du bist unverwundbar. Etwas Besonderes. Ein Überlebenskünstler.« Ludwig wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Er schluckte, um sich wieder zu fassen. »Ruh dich aus, Bernhard. Das Monster ist erledigt.« Ludwig brauchte jetzt dringend frische Luft. Er verließ das Haus, zog seine Kleider aus und sprang mit Anlauf in den kleinen See. Das Wasser war kalt, aber herrlich. Er tauchte ab, prustete und schwamm wie ein Kind, das den ersten Sommertag im Jahr feiert. Anschließend legte er sich auf dem Steg in die Sonne. Er atmete tief ein und aus. Er fühlte sich frei. erholt und voller Tatendrang. Als es Abend wurde, suchte er in der Küche des Häuschens nach etwas Essbarem. Er holte sich eine Decke, machte am Seeufer ein Feuer und genoss den Abend und sein neues Leben. Irgendwann schlief er unter dem Sternenhimmel ein. Am nächsten Morgen wurde er durch lautes Vogelgezwitscher geweckt. Um die Müdigkeit zu vertreiben, sprang er in den See. Als er sich wieder anzog, torkelte Bernhard auf ihn zu. »Bernhard«, rief Ludwig erfreut, »alter Freund, wie geht es dir?« »Der Rücken tut mir weh und ich habe großen Hunger.« Ludwig lachte und weinte zugleich. »Bernhard, ich bin so froh, dich zu sehen. Dort vorn am Steg ist etwas Schinken und Brot, wenn du Hunger hast.« Bernhard setzte sich auf den Boden und verspeiste alles Essbare. Anschließend stand er auf und streckte sich unter leisem Stöhnen. »Ludwig«, sagte er anschließend, »können wir jetzt endlich mal nach Hause gehen?« »Gerne, Bernhard«, sagte Ludwig. »Wenn du meinst, dann gehen wir jetzt heim.« Zwei Tage später wurde Dirlewanger von zwei ehemaligen polnischen Zwangsarbeitern in dem Häuschen am See gefunden. Ludwig und Bernhard waren nicht die einzigen, die ihm auf der Spur waren. Dirlewanger war das Gesicht des Terrors. Man kannte ihn. Die Nachricht, dass eine ehemalige SS-Größe im Ort war, hatte sich herumgesprochen. Auch unter den entlassenen Zwangsarbeitern eines nicht weit entfernten Arbeitslagers. Viele der Polen, die dort inhaftiert waren, wurden durch Dirlewanger ihrer Heimat und ihrer Familien entledigt. Das Bedürfnis nach Rache war groß. Als die zwei Männer Dirlewangers Leiche sahen, war ihnen egal, dass er schon tot war. Sie traten und schlugen auf ihn ein, als würde er nur schlafen. Immer wieder schlugen sie ihn, bis sie keine Kraft mehr hatten. Anschließend hieften sie den Leichnam wie einen Sack Mehl auf einem hinter dem Haus stehenden Leiterwagen. Mit lautem Gejohle zogen sie den Wagen durch die benachbarten schwäbischen Dörfer und präsentierten jedem, dem sie begegneten, stolz ihre Trophäe. Als sie in Altshausen ankamen, kippten sie den Leichnam vor das Rathaus und bearbeiteten ihn dort nochmals vor den Augen der anwesenden Bevölkerung mit Tritten. Anschließend klopften sie sich gegenseitig auf die Schulter und gingen weiter. Sie marschierten Richtung Osten. Der Weg war weit. Am 26. Juli 1951, gut 6 Jahre nach Dirlewangers gewaltsamen Tod, hatte Eva Nägel mit Köpfen gemacht und ihre Androhung, New York zu verlassen, umgesetzt. Natürlich war es eine emotionale Entscheidung gewesen, die wenig durchdacht war. Aber tief in ihrem Innern wusste sie, dass es richtig war, zurückzukehren. Für Herbert, ihren 12-jährigen Sohn, war der Flug über den Atlantik zunächst aufregend. Beide saßen sie schließlich in einem Wunderwerk der Technik, einer Lockheed Constellation. Dieses Flugzeug ermöglichte auch für die zivile Gesellschaft einen Flug nach Europa in einer für nicht möglich geglaubten Geschwindigkeit. Mit offenem Mund und voller Begeisterung erlebte Herbert den Start. Nach einigen Flugstunden folgte jedoch die Langeweile. Seit dem Start in New York waren er, seine Mutter und knapp 50 weitere Passagiere 6 Stunden unterwegs gewesen. Laut Flugplan hatten sie gerade mal die Hälfte der Strecke geschafft. Herbert blickte aus dem Fenster und sah Wolken, nichts als Wolken, und hörte dazu das Dröhnen der Propeller. Die Bücher, darunter einige Comics, die er zum Geburtstag vor 6 Wochen bekommen hatte, waren alle ausgelesen. Seine Mutter neben ihm blätterte in irgendwelchen Illustrierten herum, die ihn überhaupt nicht interessierten. »Mom, das nervt langsam. Mir ist furchtbar langweilig«, sagte er quengelnd zu seiner Mutter. »Erstens kann ich nichts dafür, dass du dir nicht genug zum Lesen oder Spielen mitgenommen hast. Zweitens, nenn mich nicht Mom. Nenn mich Mama. Deutsch ist deine Muttersprache, nicht Englisch. Das weiß ich als deine Mutter am besten. Und außerdem fliegen wir nach Deutschland. Also ab jetzt keine Mom mehr. Wenn dir Mama zu blöde ist, kannst du in Ausnahmefällen Eva zu mir sagen. Verstanden? Ja, Mom. Eva.« Herbert blickte sich weiter im Flugzeug um. Er war mit Abstand der jüngste Passagier. Außer den Stewardessen und seiner Mutter waren noch fast keine Frauen an Bord. Um ihn herum saßen nur Männer mittleren Alters. Sie sahen alle irgendwie gleich aus. Dicker Bauch, wenig Haare, teure Anzüge. Genauso wie Harry, der geschiedene Mann seiner Mutter und sein Stiefvater. Die Scheidung war vor etwa einem Monat gewesen. Es hatte Ärger wegen Harrys Verhältnis mit seiner Sekretärin gegeben. Am Anfang war seine Mutter traurig, dann wütend, sehr wütend. So wütend, dass sie die Scheidung eingereicht hatte. Dass seine Mutter willensstark war, war ihm auch als Kind bewusst. Dass sie jedoch so konsequent war und nicht nur Harry, sondern sogar New York verlassen würde, wunderte ihn allerdings schon. New York war ihr Zuhause. Er kannte nichts anderes außer die Stadt. Dort ging er in die Schule und dort waren seine Freunde. Und jetzt? Hals über Kopf nach Europa? Nach Deutschland? Viele Tage hatte er sich schon gefragt, was das soll. Eine Antwort hatte er nicht gefunden. Was machen wir eigentlich in Deutschland? Fragte Herbert schließlich. Ein neues Leben anfangen, antwortete Eva knapp. Das hast du mir schon mal gesagt, aber warum gerade jetzt und warum gerade denn in München? Fragte Herbert weiter. Weil es Zeit wurde zu gehen und weil München meine Heimatstadt ist. Dort lebte ich mit deinen verstorbenen Großeltern und mit meinem Bruder Simon. Ist München wenigstens schön? Als ich so alt war wie du, war es für mich der schönste Platz auf der ganzen weiten Welt. Kleiner, aber viel schöner als New York. Hört sich gut an. Sehe ich in München dann auch meinen Vater? Ich meine meinen richtigen Vater, nicht Harry, fragte der Junge. Das hoffe ich sehr, antwortete Eva mit einem Anflug eines Lächelns. Der Junge blickte weiter aus dem Fenster, während Eva durch eine Illustrierte blätterte. Ich will nach Hause, mir ist langweilig, quengelte er erneut. Jetzt komm, Herbert, wird schon werden. Du solltest wirklich etwas schlafen. Leg dich halt mit dem Kopf auf meinen Schoß, da hast du es bequemer. Also legte der Junge sich hin, wenn seine Mutter die Zeitung weglegte. Herbert versuchte, seine langen Beine halbwegs bequem zu verstauen und schloss die Augen. Seine Mutter kraulte ihm die Haare und blickte nachdenklich aus dem Fenster. Herbert schlief rasch ein und wachte erst wieder auf, als sie pünktlich in München landeten. Das ist das Ende des ersten Teils.